Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Einer der bekanntesten und prominentesten Investoren an der Wall Street und ein exzellenter Analyst, insbesondere wenn es darum geht, Spekulationsblasen zu erkennen, hat gerade sehr deutlich gewarnt und gesagt, KI ist die Mutter aller Spekulationsblasen und diese Blase muss platzen. Genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Ich kann eines schon mal vorwegnehmen. Ich werde Jeremy Grantham, um den geht es, dem sollte man zuhören, wenn er etwas sagt, werde ich gleich kaum widersprechen, denn die Argumente, die er hier ins Feld führt, die seines Erachtens dafür sprechen, dass wir uns in einer Blase befinden, die finde ich nachvollziehbar. Ich würde sie sogar bekräftigen wollen. Was man allerdings daraus mitnehmen sollte, als Anleger, sowohl als langfristiger als auch als aktiver Anleger, das möchte ich euch gerne auch noch mit auf den Weg geben, beziehungsweise meine Meinung hier mit dazustellen. Vorab aber, eigentlich wollte ich heute darüber sprechen, dass die Zinsen meines Erachtens sinken werden. Insbesondere sprechen wir über die Realzinsen und vermutlich sehr viel deutlicher, als sich das viele Marktteilnehmer, egal ob nun privat oder institutionelle, heute vorstellen können. Aber ich habe das Ganze jetzt noch mal ein paar Tage geschoben. Ich werde es also am Montag oder am Mittwoch machen. Und ein klein bisschen Vorarbeit ist notwendig. Ja, ganz einfach erklärt. Aber vielleicht habt ihr schon mal gehört von einer flachen Zinskurve, von einer steilen Zinskurve, Zinskurvenkontrolle. Was ist das überhaupt? Ist ja in der Vergangenheit durchaus schon angewendet worden und zwar über mehrere Jahre hinweg. Und genau das habe ich heute Morgen im Report, ich glaube, in recht einfacher Sprache beschrieben. Also, was ist das überhaupt? Eine Zinskurve? Warum ist das so wichtig für den Aktienmarkt? Und was bedeutet Zinskurvenkontrolle? Heute Morgen, die meisten von euch bekommen den Report schon, habe ich es rausgesendet. Falls nicht, dann klickt gerne auf den Link hier in den Shownotes oder geht direkt auf www.lars-erichsen.de. So, wenn ihr besonders bullish für den Markt und für KI eingestellt seid, dann, ganz nach Jeremy Munger hätte ich jetzt schon gesagt, Charlie Munger, werdet ihr natürlich immer auf die Stimmen hören, die das Gegenteil behaupten, beziehungsweise die sehr kritisch sind. Warum? Weil man das so als aktiver Anleger macht, insbesondere als einer, der sich gute Ergebnisse wünscht. Denn wenn man schon investiert ist, dann brauchen wir ja nicht denjenigen hinterherlaufen, die noch klatschen und die sagen, ja, es kann alles gar nicht anders kommen, sondern man hört auf die kritischen Stimmen. Und Jeremy Grantham ist wirklich einer der bekanntesten Investoren, wenn es um diese Analyse von Spekulationsblasen geht. Seine Investmentgesellschaft GMO hat die Technologieblase um das Jahr 2000 herum ganz gut vorhergesehen. Da war das Timing im Übrigen auch ziemlich gut. Und ebenfalls hat sie die große Immobilienkrise beim Namen genannt und da war das Timing etwas schwächer. Und nun warnt Grantham erneut und diesmal vor einer Blase rund um die künstliche Intelligenz. Wir gehen jetzt mal die einzelnen Punkte ein bisschen durch, denn das kann ich schon mal vorwegnehmen an dieser Stelle. Die sind allesamt valide. Um seine Position zu verstehen, Grantham sagt nicht, dass KI nutzlos sei. Er sagt auch nicht, dass künstliche Intelligenz nur eine Modeerscheinung sei oder wieder verschwinden werde. Im Gegenteil, er hält KI für eine der bedeutendsten technologischen Entwicklungen der vergangenen 100 Jahre. Und gerade deshalb, so seine These, ist das Risiko einer Blase besonders groß. Da hat er natürlich recht. Und wir erleben das im Übrigen auch an der Börse, dass es kaum noch Grautöne gibt. Es gibt Schwarz und Weiß. Es gibt die Gewinner und es gibt die Verlierer. Ich habe gerade auf Seite 1 an die Renditespezialisten, die werden die Ausgabe morgen erst erhalten, aber da habe ich über Accenture geschrieben. Dieses Beratungsunternehmen, das hat ein historisches KGV immer zwischen 17 und 25, weil Beratung eigentlich ein ganz gutes Geschäft ist. Und es war ein jahrelanger Aufwärtstrend. Sie haben Aktien zurückgekauft, sie haben Dividenden ausgeschüttet. Und jetzt verliert das Unternehmen in einer Geschwindigkeit an Wert. Allein dieses Jahr dürften es fast 50% sein. Warum? Nicht, weil die Ergebnisse so furchtbar waren, sondern weil Accenture, wie viele andere Beratungsunternehmen, einfach als Verlierer der KI-Disruption gilt. Und das hat der Markt dann quasi als Überschrift und das war's. Da wird dann auch nicht mehr groß differenziert. Was ich an der Stelle sagen kann, ich glaube, dass aus dieser Blasenbildung einige spektakuläre Chancen entstehen werden. Und ich glaube, dass wir auf der einen Seite einige Aktien erleben werden, zum Beispiel im Chipsektor, noch nicht, aber insbesondere im Chipsektor und bei den Ausrüstern der Data Center werden wir Korrekturen sehen, größer 50%. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, im Nachhinein irgendeine Aktie korrigiert immer größer 50%. Das wird quer durch die Bank weg zu heftigen Kursverlusten führen. Nochmal, ich glaube jetzt noch nicht. Und im gleichen Maße werden einige dieser Unternehmen, die jetzt unter Druck geraten, sehr deutlich aufwerten, wenn klar wird, KI ist ja ein schöner Begriff, aber es ist eben momentan, wird es für alles eingesetzt. Und diese Drohungen vermeintlich von den großen Modellherstellern, ja, das ist zu gefährlich, überhaupt das einzusetzen. Also es ist natürlich auch wunderbares Marketing. Von AGI, also der allgemeinen künstlichen Intelligenz, sind wir, wenn man nicht die CEOs dort befragt, sondern echte Experten, immer noch sehr deutlich entfernt. Ja, kommen wir aber gleich nochmal zu. Das klingt erstmal widersprüchlich, wenn einer sagt, ja, das ist eine echte technologische Revolution und gleichzeitig eine Blase. Aber das ist der Kern seiner Argumentation. Denn er erinnert auch an frühere technologische Umbrüche. Eisenbahn, ja, ist lange her. Die meisten von uns werden den Aufbau der Eisenbahn nicht selber erlebt haben. Aber Eisenbahn, Elektrizität, das Radio, das Automobil, das Internet. Wer will bestreiten, dass das die Wirtschaft und den Alltag massiv verändert hat? Trotzdem waren das allesamt heftigste Spekulationsblasen. Warum? Weil man Eisenbahnschienen gebaut hat und zwar erstmal viel zu viele und unkoordiniert miteinander. Eisenbahnen gelten so ein bisschen wie, das war natürlich für den Rest der Wirtschaft enorm wichtig, aber die großen Eisenbahngesellschaften, die heute zum Teil noch an der Börse gehandelt werden, sind fast alle einmal durch eine Pleite durchgelaufen. Warum? Zu viel in Infrastruktur investiert zu einem Zeitpunkt, wo einfach die Bahn noch nicht so frequentiert war. Ich lasse jetzt jeden lustigen Spruch und Vergleich mit der Deutschen Bahn einfach mal weg. Dazu fehlt uns heute die Zeit. Beim Internetboom Ende der 90er Jahre wird irgendjemand bestreiten, dass das Internet ein echter Boom war, dass wir das heute alle brauchen. Aber es ist viel zu viel Geld geflossen in Glasfasernetze. Heute wünscht man sich, es würde ein bisschen mehr Geld reinfließen, anderes Thema. Insbesondere aber auch in diese Telekommunikationsunternehmen und junge Internetfirmen. Und das ist ein durchaus treffender Vergleich. Insbesondere, wenn es um die Frage geht, ja, aber wer verdient denn genau damit Geld? Gib noch ein klares Fazit von mir. Das heißt, die Infrastruktur war wertvoll, aber viele der Unternehmen, die sie mit aufgebaut haben, die haben einen kurzen Hype erlebt. Und dann gab es eine enorme Überproduktion, weil so schnell eben alle anderen auch nicht hinterher. Irgendjemand muss das Ganze eben auch nutzen und das hat eben ein paar Jahre gedauert. Und die Börse preist aber innerhalb von 1-2 Jahren ein. Das heißt also, eine Technologie kann die Welt verändern und sie kann trotzdem für Anleger ab einem gewissen Zeitpunkt eine verdammt schlechte Investition sein. Und wieder ein Vorab-Fazit, das werden wir bei dieser Entwicklung rund um KI in einem Ausmaß erleben, da schüttelt es mich jetzt schon ob der schlechten Stimmung. Es kommt also nicht nur darauf an, ob die Technologie funktioniert. Entscheidend ist, welcher Preis heute für die erwarteten Gewinne der Zukunft bezahlt wird und wie viel Kapital gleichzeitig in denselben Markt reinfließt. Grantham sagt also, dass eine Blase ist für ihn, und da stimme ich nicht ganz mit überein, weil das für mich ein ungeeignetes Timing-Instrument ist, befindet sich, wenn die Bewertung mehr als zwei Standardabweichungen über dem langfristigen realen Trend liegen. Nach dieser Definition befindet sich der amerikanische Aktienmarkt. Und das ist das Problem bei so einem nicht so gut funktionierenden Timing schon länger in einer Blase. Er verweist also darauf, dass solche extremen Bewertungen in großen, zumindest mal in den großen Indizes der Industrienation, historisch fast immer wieder zum langfristigen Trend zurückgekehrt sind. Das gilt. Insbesondere galt das in der Vergangenheit, ja, und dann zählt er halt auf, 1929, Anfang der 70er Jahre, im Jahr 2000, für den Immobilienmarkt vor der Finanzkrise. Und der aktuelle Bullenmarkt, das sagt nicht nur er, ist so ein bisschen ein Sonderfall. Denn Ende 2021, erinnert ihr euch vielleicht dran, hat Grantham schon die typischen Merkmale einer Blase gesehen. Ziemlich extreme Bewertung hatten wir da, sehr wilde Spekulationen, die Specs, die Memes und so weiter. Und eine zunehmende Konzentration, das ist heute meines Erachtens nicht der Fall, auf ganz wenige große Technologiewerte. Deswegen war es 21 im aktiven Handel auch so schwer outzuperformen. Man hätte einfach einen Nasdaq 100 ETF kaufen sollen. Der hat dann über 40% gemacht. Mit irgendwelchen Sonderstories drumherum war ja auch eine schöne Performance zu erzielen. Aber da hätte man es sich einfach machen können. Man weiß es ja nicht immer vorher, sonst wäre es wirklich einfach. 2022 ist der Markt dann gefallen. S&P 500 hat fast 25% verloren. Viele Wachstumswerte noch viel, viel mehr. Und dann kam in diese Phase hinein der ChatGPT-Moment. Und die Veröffentlichung und dann der rasante Erfolg, dann sind die anderen Modelle gekommen, hat dann diese Korrektur nicht nur unterbrochen, sondern beendet. Und das ist aus Granthams Sicht sowas wie eine Raketenstufe gewesen für einen sowieso schon hochbewerteten Markt. Das heißt, hochbewertet, Korrektur eigentlich gar nicht dahin gekommen, wo man es erwartet hätte. Und dann kam ChatGPT und die ganze Welt hat gesagt, ja, da müssen wir in KI investieren. Das ist passiert. Und diese Begeisterung hat also diese Bereinigung gestoppt und einen neuen völlig realen Investitionszyklus beginnen lassen. Und das ist für ihn die offensichtliche, also für ihn ist die Bedeutung von KI das Problem. Wenn praktisch jeder erkennt, dass eine Technologie wichtig ist, will auch jeder daran verdienen. Kapital fließt dann zwangsläufig in die Aktien, in die Startups, in die Rechenzentren, in die Chips, in die Energieversorgung, in die Netze, in die Softwaremodelle. Und das ist wahrscheinlich einer der validesten Punkte, die er da hat. Ich habe es, glaube ich, vor zwei Jahren habe ich euch gesagt, ihr werdet keinen einzigen Conference Call mit nahezu gar keiner Firma mehr, selbst wenn sie von KI so weit entfernt ist wie, naja, eine Wurstfabrik kann natürlich ihre Produktion, Logistik auch irgendwie mit KI verbessern. Aber genau das ist das Ding. Überall muss zu jedem Zeitpunkt jeder sagen können, ja, wie nutzt ihr denn bitte schön KI? Auch in Unternehmen, wo das sehr begrenzten Einfluss hat. Und das ist natürlich ganz klar ein Signal für eine Blase oder eine beginnende Blase. Und diese reale Innovation, die wir hier sehen, erzeugt dann natürlich ziemlich große Erwartungen. Und diese großen Erwartungen ziehen dann Kapital an, in einem Ausmaß wie noch nie sehen wir das. Das Kapital selbst, was da reinströmt, erhöht zwangsläufig die Bewertung. Die steigenden Bewertungen bestätigen dann scheinbar die ursprüngliche Story. Und daraufhin fließt noch mehr Geld in den Sektor. Am Anschlag. Wäre KI, da komme ich gleich noch zu, wäre KI nicht Hardware, würde da noch mehr reinfließen. Aber Hardware begrenzt letztlich die Bubble beziehungsweise die Geschwindigkeit, in der sich die Bubble entwickeln kann. Denn es gibt einfach physische Grenzen dieser digitalen Entwicklung. Irgendwann wird nicht mehr gefragt, ob investiert werden sollte, sondern nur noch, wie schnell und wie viel. Und das sehen wir zum Teil schon heute. Und genau diese Größenordnung der Kapitalausgaben sieht er kritisch. 2025 waren es noch 300 Milliarden, jetzt sind es mehr als doppelt so viel, was allein die Hyperscaler hier investieren. Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass sich die Investitionen in amerikanische Rechenzentren, nur amerikanische, bis zum Ende des Jahrzehnts auf mehrere Billionen US-Dollar summieren könnten. Jetzt sagt man, naja, was ist so schlecht an Investitionen? Investitionen sind nicht automatisch falsch, aber eine neue Infrastruktur muss zunächst aufgebaut werden und du weißt noch nicht genau, ob die Umsätze und Gewinne reichen werden, um die Investitionen zu rechtfertigen. Und wenn man sich anschaut, wie viele Billionen dann in Rechenzentren fließen, dann darf man sich heute schon die Frage stellen, wodurch genau werden denn dann diese Umsätze entstehen? Ist das so sicher, dass das in der Geschwindigkeit, in der diese Infrastruktur gebaut wird und die 10 Jahre später ja komplett veraltet ist? Dass also der Rest der Industrie so schnell mitentwickelt, dass die diese gesamte Kapazität auch nutzen. Und obwohl man, Grantham nennt das übrigens die klassische Gefangenensituation, keiner der großen Technologiekonzerne kann heute sicher wissen, ob man damit in 3 oder 4 Jahren so viel Geld verdient, dass heute die CapEx-Ausgaben wirklich sich auch lohnen, aber keiner kann es sich leisten, weniger zu investieren. Wenn Microsoft bremsen würde, dann könnte aus Sicht von Microsoft Google technologisch davonziehen. Wenn Google vorsichtiger wird, dann springen Meta, die sowieso bei allem mitmachen derzeit, was geht, oder Amazon in diese Bresche rein und könnten theoretisch auch einen Vorsprung gewinnen, der dann nicht mehr einzuholen ist. Gefangenen-Dilemma trifft es von der Begrifflichkeit her wahrscheinlich ganz gut. Jeder einzelne Konzern wird also für sich betrachtet rational handeln, indem er weiter investiert. Gemeinsam könnte es aber dann trotzdem viel zu viel Kapital sein, was hier reinfließt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Überinvestitionen entsteht nicht unbedingt deshalb, weil das Management, weil die CEOs irrational sind. Sie können auch entstehen, weil der mögliche Schaden des Nicht-Investierens oder des Unterinvestierens für jeden einzelnen Konzern dann größer erscheint als der Schaden eines Überinvestierens. Und die Folge daraus ist ein Wettrüsten. Grantham hat es dann, na gut, der Mann ist auch Amerikaner, als eine Art Kampf auf Leben und Tod für die Hyperscaler beschrieben. Entscheidend ist aber, und den Punkt, den kann ich absolut nachvollziehen, die Monetarisierung. Diese Investitionen in die Chips, Rechenzentren, Stromversorgung, Modelle, die sind schon jetzt enorm. Wir sehen das. Am Anschlag wird investiert, große Hyperscaler nehmen mittlerweile Geld durch Kapitalerhöhungen auf, kaufen keine Aktien mehr zurück, schütten nichts mehr aus und all das machen sie fairerweise mit ihrem Cashflow, aber die Erlöse, die diese Investitionen dann rechtfertigen sollen, die stehen, wenn überhaupt, erst am Anfang. Bis jetzt ist das alles nur Ausgabe. Und das ist ein Missverhältnis zwischen Investitionen und zumindest den unmittelbar sichtbaren KI-Umsätzen. OpenAI wächst schnell, keine Frage. Anthropic ist noch schneller gewachsen, aber die schreiben eben auch Verluste. Auch andere Modellanbieter benötigen enorme Summen für das Training, für die Inferenz und für neue Rechenkapazitäten. Und damit entsteht eben die fundamentale Frage schlechthin. Und die wird der Markt in einer bullischen Verfassung nicht so laut stellen. In einer bärischen, in einer schlechten Verfassung, wodurch auch immer ausgelöst, das können einmal die verkehrten Quartalsergebnisse sein, da wird er sie sehr laut stellen. Wer verdient langfristig genügend Geld, um diese Investitionen zu refinanzieren? Die Hyperscaler, die werden ihre Cloud-Umsätze weiter steigern. Softwareunternehmen könnten theoretisch höhere Preise verlangen. Unternehmen könnten durch KI Personal- und Prozesskosten sparen. Aber ihr merkt schon, das ist letztlich etwas, wo man sagt, ja, das wird passieren, aber wird es in dem Ausmaß passieren, um das zu rechtfertigen? Am Ende müssen die tatsächlichen zusätzlichen Cashflows hoch genug sein, um diese Billioneninvestitionen zu rechtfertigen. Und Grantham, das ist, gefällt mir, bezweifelt nicht, dass diese Umsätze irgendwann entstehen werden. Er bezweifelt, dass sie schnell genug entstehen werden und profitabel genug sein werden, um die heutigen Erwartungen vollständig zu erfüllen. So, und KI ist meines Erachtens Commodity. Das heißt, der Markt bewertet heute einige Unternehmen so, als könnten sie über viele Jahre hinweg außergewöhnlich hohe Margen und dominante Marktpositionen behalten. Die technologischen Märkte entwickeln sich aber in der Realität sehr häufig anders. Das heißt, es gibt viele Anbieter für Cloud, weil Cloud mehr oder weniger keine großen qualitativen Unterschiede mit sich bringt. Aber gilt das für alle Bereiche der KI? Das heißt, wenn wir Open-Source-Modelle nehmen, wenn wir chinesische Anbieter nehmen, die erreichen teilweise 90-95% der Leistung mit viel, viel geringeren Kosten. Zum Teil natürlich auch, weil sie die bestehenden Modelle einfach benutzen. Aber all das ist natürlich etwas, was man durchaus als Frage dann formulieren darf. Lohnen sich diese gesamten Investitionen? Werden die sich langfristig auszahlen? Denn zwischen zwei Plattformen, also ich habe gar kein Problem damit. Offen gesagt, ich benutze gerne Claude. Zwischendurch fand ich ChatGPT weniger gut. Jetzt finde ich, ChatGPT hat wieder einen guten Schritt gemacht. Wenn man mal ganz was Spektakuläres haben muss und sagt, hol mir mal ein paar sehr, sehr, wie soll ich sagen, griffige Thesen aus der Unterwelt, dann kannst du auch Grok benutzen. Grok greift natürlich auf xAI zu. Und ja, wenn es mit Feuer und Flamme sein soll, dann ist man bei xAI ganz gut. Ansonsten ist es kein so interessantes Modell aus meiner Sicht. Und die meisten chinesischen Modelle kann man nutzen. Die kann man davon übrigens auch in den USA nutzen. Da gibt es ja in den weitesten Fällen noch keine Sperren. Also, man springt zwischen den Plattformen und Rechenleistung wird langfristig immer günstiger. Wenn KI-Modelle aber austauschbar sind, dann wird sich KI, und ich glaube, das wird passieren, das passiert schon jetzt, zu einer Commodity entwickeln. Das heißt, genauso wie man über Internetbandbreite oder über Mobilfunkkapazität spricht, da geht man vielleicht mal zu dem, zu günstiger ist. Aber ja, seien wir ganz ehrlich, ja, da ist das Netz ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Das Internet ist das Internet und es lässt sich völlig egal, wo die Server stehen und wer die gerade betreibt. Das ist volkswirtschaftlich übrigens durchaus positiv, denn je günstiger KI wird, desto schneller verbreitet sie sich. Aber für die Anbieter ist das logischerweise problematisch. Und diese sinkenden Preise und den Wettbewerb, die werden dafür sorgen, dass die Margen sinken, die zum Teil immer noch nicht existieren. Und diesen, wenn man so will, Proof of Concept braucht es auch noch nicht. Weil bisher ist es in Ordnung, wenn man sagt, wir investieren nur, die Gewinne kommen später. Aber der Punkt, wo man sagt, aber wann genau kommen denn die Gewinne? Der wird den Markt irgendwann ereilen. Das kennen wir genauso aus früheren Technologiezyklen. Heute benutzen wir die Eisenbahn und das Internet und trotzdem sind das eben keine schnell wachsenden Unternehmen. Er sagt übrigens, und damit kommen wir gleich zum Fazit, zu meinem Fazit. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ich möchte aber hier der Vollständigkeit halber sagen, Grantham sieht Nvidia besonders gefährdet bei einer späteren Bereinigung. Er sagt, das Unternehmen ist heute der sichtbarste Gewinner des KI-CapEx-Zyklus. Nvidia verkauft Chips, ohne die ein großer Teil der aktuellen KI-Infrastruktur nicht aufgebaut werden könnte. Die operative Entwicklung hat hervorgehoben. Natürlich Umsätze, Gewinne, Margen sind extrem stark gestiegen. Deshalb ist Nvidia auch nicht mit den völlig substanzlosen Firmen aus dem Jahr 2000 gleichzusetzen. Aber die Erwartung ist halt, dass Nvidia seine technologische Führung, seine Preissetzungsmacht und seine hohen Margen lange verteidigen kann. Und gleichzeitig müssen, anders funktioniert Wachstum ja nicht, die Kunden in etwa in gleicher Geschwindigkeit ihre Investitionen erhöhen. Und den Punkt muss man ihnen geben, das kann nicht passieren. Das heißt, Nvidia muss auf eine flachere Umsatz, Gewinn und wahrscheinlich auch Margenkurve zusteuern. Es geht gar nicht anders. Einfach weil das, was hier ausgegeben wird, in dem Umfang, kann nicht in dieser Geschwindigkeit weiter steigen. Es sei denn, Geld an sich würde völlig entwerten und eine Milliarde wäre halt hätte nur noch die Kaufkraft von 500 Millionen. Aber wir lassen jetzt mal den Inflationseffekt raus. Das heißt, das wird irgendwann kommen. Und die Frage ist, wann preist es der Markt ein? Derzeit preist er es nicht ein, wobei ich eben, und das muss ich auch sagen, ich finde, Nvidia ist bei all den Unternehmen, die hier tendenziell überbewertet sind, muss man sagen, dass die Nvidia-Bewertung ja hinsichtlich der KGVs, KUVs gar nicht mal so grotesk ist. Also da sind viele, die jetzt gerade in den letzten 12 Monaten ihr Geschäftsmodell geändert haben, gesagt haben, ja, wir haben zwar Sneaker gemacht, aber wir machen jetzt was mit KI oder Rechenzentren. Die würde ich mir eher anschauen. Das sind die ersten Unternehmen, die 80% oder 90% verloren. Die verlieren, die haben Meme-Stock-Charakter. So. Zuerst könnte man natürlich, ich möchte es jetzt aber gar nicht machen. Also die Argumentation von Grantham ist, finde ich, stark. Sie ist aber nicht unangreifbar, denn im Unterschied zur Internetblase erzielen die großen KI-Gewinner heute völlig reale Umsätze und Gewinne und nicht nur durch Roundturn-Geschäfte. Ja? Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, das sind ja keine jungen Firmen, die vorher kein Geschäftsmodell hatten, die dann erst entstanden sind. Die waren vorher da, die werden nachher da sein. Sie verfügen über hohe Cashflows, sie haben starke Bilanzen, sie haben absolut bestehende Kundenbeziehungen. Wenn man all die rausrechnet, dann gibt es einfach wahnsinnig viel Infrastruktur nicht mehr, selbst ob nur mit oder ohne KI. Deswegen ist das nicht vergleichbar. Und die Hyperscaler sind auch nicht die Aktien, die diese Rallye eigentlich wirklich anführen. Denn sie sind, wenn man sich das Kursverhalten anschaut, alles andere als in der Fahnenstange drin. Außerdem wissen wir natürlich nicht, wie produktiv wirklich KI noch werden wird. Und damit sind wir schon beim Punkt. Wir sehen es in den ersten Anwendungen, wir sehen es in der Softwareentwicklung, wir sehen es im Kundenservice, wir sehen es recht stark schon in der Logistik, Werbung, Forschung, Analyse, administrative Prozesse und. All das hat ja wirklich das Potenzial, effizienter zu werden. Die Frage ist, wie schnell wird es effizienter? Wenn sich das aber sehr schnell entwickelt, dann kann der Moment, wo der Markt skeptisch wird, noch eine ganze Weile rausgeschoben werden. Das heißt, wir können ja tatsächlich einen außergewöhnlich hohen Produktivitätssprung sehen und dementsprechend fühlen sich diese Investitionen dann ein, als seien sie gerechtfertigt. Und das ist genau das. Das ist genau der Unterschied vermutlich zur Internetblase. Aber wohl und wehe des Timing. Wenn wir in eine Marktphase kommen, in der die Fragen zu früh gestellt werden, und das kann man nicht ausschließen, dann könnte der Markt einpreisen müssen, dass diese Ausgaben zu hoch waren. Genau das ist aber auch das Problem von Jeremy Grantham. Das sind alles Dinge, die sehr wahrscheinlich passieren werden, aber es ist nahezu ungeeignet, wenn wir über Timing sprechen. Also ich stimme bei allem zu, bei fast allem, aber man will aus so einem Markt natürlich auch nicht aussteigen, solange er steigt. Und deswegen würde ich das Ganze auch mit der technischen Analyse einfach betrachten. Wir haben keine Verkaufssignale. Punkt. Man kann also korrekterweise sehr skeptisch sein und trotzdem investiert bleiben, weil man sagt, ich gehe, ja, wenn das Licht ausgeht, ist es okay. Wenn die Musik ausgeht, ist es okay. Aber solange beides noch leuchtet und solange ich die Musik noch höre, muss ich nicht in vorauseilendem Gehorsam raus. Ganz wichtig ist aus meiner Sicht, KI ist nicht Software. KI ist nicht Asset Light. Sag mir mal eine KI-Software, die ihr jeden Tag benutzt. Ich rede nicht von den Modellen. Das ist generative KI, das sind Large Language Modelle. Das ist letztlich Stochastik, die hier wiedergegeben wird. Das ist nicht Software aus meinem Sinn. Das heißt also, diese Modelle haben für mich keinen entscheidenden Burggraben. Deswegen glaube ich, dass die Bewertungen von OpenAI und Anthropic durchaus noch zunehmen können. Aber wenn Ihnen nicht irgendetwas einfällt, wie Sie das wirklich monetarisieren, dann werden das nicht die großen Gewinner der KI sein, sondern die Anwender werden die großen Gewinner sein. KI ist Hardware, nicht Software. KI ist physische Knappheit und deswegen werden wir ohne Zweifel in einen Zyklus der Überproduktion reinkommen. Ich habe euch das schon mal erläutert, im Chipsektor werden wir den Schweinezyklus in einem Ausmaß sehen, dass du kaum begreifen kannst, wie diese Aktien mal steigen konnten. Die werden massiv einbrechen, aber noch nicht. Und auch nicht meines Erachtens in den nächsten Wochen und Monaten. Es sei denn, wir gehen jetzt komplett steil durch die Decke mit den Indizes. Kann alles natürlich sein. Das werden wir erleben. Der Zeitpunkt ist aber noch eine ganze Weile hin, meines Erachtens. Und dann werden wir auch erleben, dass viel zu viel investiert wurde. Es ist viel zu hohe CapEx-Ausgaben. Alle Skeptiker haben recht. Sie haben nur nicht recht damit, indem sie sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ja, jetzt habe ich mich damit beschäftigt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Das ist der große Fehler. Was man aber trotzdem mit rausnehmen kann, ist, dass man dieses Timing auch berücksichtigen muss. Und wenn man sagt, ich will kein Timing in meiner langfristigen Aktienanlage, was ich ja durchaus verstehen kann, dann darf der Anteil der Unternehmen, die im langfristigen Portfolio sind und die man als klare KI-Unternehmen bezeichnen kann, nicht zu hoch sein. Nvidia, Hynix noch mehr, AMD, Micron, wahrscheinlich mittlerweile auch die meisten Hyperscaler sind nicht buy and hold. Einfach deshalb, weil sie alle als KI-Werte. Man wird, wenn das erste Mal die Umsätze aus dem KI-Bereich für eine Nvidia oder für eine Microsoft, whatever, wenn die schlechter ausfallen, wird der Markt nicht sagen, naja, aber die haben ja auch noch Cloud. Also da ist, mach dir mal gar keine Sorgen. Das gibt heftigste Abschläge. Deswegen muss man sich sehr genau überlegen, ob man nicht möglicherweise in seinem langfristigen Portfolio zu aggressiv aufgestellt ist. KI wird ein Zyklus sein und dieser Zyklus wird heftig korrigieren. Aber ich sage es gerne zum Abschluss nochmal, der Zeitpunkt dafür, der ist meines Erachtens noch nicht gekommen. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Samstag haben wir heute. Und ich erinnere nochmal, flache Zinskurve, steile Zinskurve. Klingt alles ein bisschen theoretisch, ist aber gar nicht so schwierig. Holt euch gerne den Report. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, bis dann und ciao.